Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem Sabbattag. Ich möchte ein Wort heute mit euch lesen in Kolosser. Schlagen wir mal Kolosser auf. Kolosser 2, Vers 6. Hier heißt es: Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Hier möchte der Paulus die Kolosser daran erinnern, dass sie stets in Christus bleiben müssen. Und das ist dasselbe, was Christus selbst gesagt hat, als er zu seinen Jüngern sprach, als er sagte, als er von dem Gleichnis mit der Weinrebe sprach und dem Weinstock, und er sagte: Bleibet in mir und ich in euch. Und das ist der ganze Schlüssel zur Überwindung, wenn wir in Christus bleiben. Nun, er sagt, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt doch in ihm. Wie haben denn die Kolosser Christen den Herrn angenommen? Wie haben sie ihn angenommen damals, als sie sich zum Herrn bekehrt hatten? Was hatten sie denn getan, dass sie den Herrn angenommen hatten? An ihn geglaubt, genau. Sie haben ihn durch den Glauben angenommen. Was haben sie geglaubt? Sie haben geglaubt zuallererst, dass Christus der Sohn Gottes ist. Dass er vom Himmel kommt und dass er der Erlöser ist, der Messias, der ihnen ihre Sünden wegnimmt. Und so wurde es in ihrem Leben sofort zur Wirklichkeit und sie wurden sofort von Neuem geboren und sie erhielten den Geist. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Galaterbrief, dort lesen wir es. Galater 3, Vers 2. Hier fragt er die Galater ganz verwundert. Galater 3, Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Und dann sagt er weiter in Vers 5, wer euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? So geschah es auch mit den Kolossern. Sie haben die Predigt vom Glauben gehört von Paulus. Und so haben sie den Herrn angenommen. Aber Paulus ermahnt sie hier und sagt, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Ich weiß nicht, fast jeder von uns kann sich an einen Zeitpunkt, muss nicht jeder sein, aber fast jeder von uns, denke ich, kann sich an einen Zeitpunkt in seinem Leben erinnern, wo er ganz bewusst den Herrn angenommen hat. Ganz bewusst sich für den Herrn entschieden hat, wo er die Motivation in seinem Herzen, wo. Und das ist eine Sache, die Gott allein bewirken kann. Er lässt die Zeit heranreifen, er wirkt am Herzen eines jeden Einzelnen von uns. Und so spitzt sich die Lage eines Christen oder eines zukünftigen Christen zu, eines Menschen, der zu Christus läuft, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott klar erkennen kann, jetzt kann ich ihm die Wahrheiten des Evangeliums offenbaren. Ich hatte gestern ein sehr schönes Gespräch mit einem älteren Bruder aus Dessau. Und der hat mir wundervolle Dinge gesagt. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, Bruder Zohr, ich muss dich jetzt sprechen, denn ich habe einiges von dir gehört. Und eigentlich kenne ich deine Schriften und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wahr ist. Und da hat er mir kurz diese kleine Passage vorgelesen, die er von einem Bruder zugeschickt bekommen hat. Ein Bruder hat ihm einen Brief geschrieben gegen ihn. Anscheinend hat dieser ältere Bruder, der mich anrief, auch einige Gedanken, mit denen viele nicht übereinstimmen. Und so hat er einen Brief bekommen von einem anderen Bruder, der eben gegen ihn war. Und dieser Bruder führte auch mich auf in seine Argumentation. Und so sagt er, heutzutage gibt es in der Christenwelt so extreme und verrückte Ansichten. Da gibt es zum Beispiel diesen Bruder Zohar. Und der sagt, dass er schon vollkommen sei. Und diese kleine Passage hat er mir dann vorgelesen und hat mir dann gesagt, jetzt möchte ich es von dir hören, denn ich persönlich habe die Neugeburt erfahren und ich kenne den Heiligungsweg und so möchte ich wissen, ob ich einen Bruder hier am Telefon habe oder eben jemanden, der wirklich extreme Ansichten hat. Ich fand das sehr, sehr schön. Und so habe ich ihm kurz ein Zeugnis gegeben von meiner Bekehrung und da lobte er den Herrn und war froh und sagte, ach, dann bist du mein Bruder. Und er gab mir auch Zeugnis von seiner Bekehrung und von seinem Weg in Christus und wie er in Christus ist und was er glaubt und was er nicht glaubt. Und so fanden wir eine gemeinsame Ebene. Und dann kam die Rede auf, ich durfte gestern durch die Gnade des Herrn auch viel lernen durch dieses Telefongespräch. Und da kam die Rede auf die Dreieinigkeitslehre. Und er sprach das kurz an und sagte, ja, ich habe mir das kurz durchgelesen, auch die Dinge, die du mir geschickt hast. Aber ich muss dir ehrlich gestehen, im Moment erkenne ich da noch nicht die Wahrheit darin. Ich glaube, dass es drei sind, sagt er, aber ich lege mich überhaupt nicht fest. Ich kann im Moment nicht mehr sagen. Und ich habe kurz versucht, kurz angeschnitten, es ist in mir ein Gefühl aufgekommen, ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, ich muss ihm jetzt irgendwie versuchen, das klar zu machen. Aber irgendeine Stimme sagte in mir, nicht irgendeine Stimme, der Herr sagte zu mir, nein, sei vorsichtig, wie du dich ausdrückst. Sei nicht immer so, wie du früher immer warst, wie du immer vorangegangen bist mit dieser Botschaft, aber es muss so sein und so weiter. Und ich habe ihn kurz versucht, ganz, ganz sanft zu erklären, welche Probleme ich mit der Dreieinigkeitslehre habe. Und er hörte aufmerksam zu und dann sagte er danach, ja, also ich muss sagen, ich habe das noch nicht so alles durchdacht, aber ich kann darin noch nicht so viel entdecken. Aber, sagte er, ich bin mir sicher, dass mich der Herr weiterführen wird. Und er mir Licht schenkt, deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber eins will ich nicht tun, sagte er zu mir. Ich möchte diese Botschaft nicht annehmen, nur weil sie irgendeine Gruppe von Menschen glauben oder nur weil du sie mir sagst oder nur weil sie gerade im Gespräch ist. Und er sagt, das ist die richtige Einstellung. Das freut mich so sehr. Denn du sollst das nicht annehmen, weil ich das sage oder weil irgendeine Gruppe das glaubt. Das Problem ist, dass die meisten, die in diese, ich möchte nicht sagen die meisten, aber viele, die diese Botschaft, die wir die Wahrheit über Gott nennen, angenommen haben, ja, leider nur deswegen sie angenommen haben, weil sie Bruder so und so oder Schwester so und so auch so glauben. Und das ist das große Problem. Deswegen haben auch die wenigsten wirklich die tiefe Liebe des Vaters in der Gabe seines Sohnes erkannt. Und das hat natürlich auch die wenigsten eine Wirkung gehabt in ihrem Herzen, so dass sie wirklich mit Feuer erfüllt gewesen wären. Und sie haben zwar Eifer, aber ohne Verstand, so wie Paulus sagt. Sie versuchen nur trocken etwas zu beweisen, was sie als biblisch anerkannt haben, aber gleichzeitig hat es in ihrem Leben sehr wenig bewirkt. Ich muss ehrlich sagen, denn das ist ein Teil des Evangeliums und das ist der größte Teil, könnte man sagen, des Evangeliums. Das ist der Teil, durch den jeder einzelne Mensch ja zerbricht vor Gott, wenn er die Liebe Gottes darin erkennt. Aber was es mit mir getan hat, ich habe öfter Zeugnis abgelegt darüber, wie ich mich zum Herrn gezogen fühlte und erst daraufhin, durch diese Motivation, dadurch, dass ich erkannt hatte, dass Christus wirklich der Sohn Gottes ist, dadurch, durch diese Motivation, habe ich dann den wunderschönen Charakter Gottes gesehen und ich wollte so sein wie er. Davor, ja, davor hatte ich Motivation, aber die war so klein, so dass ich nie wirklich, ich hatte mich danach gesehnt, ja, wie es bei vielen Christen so ist, so zu werden wie Gott, aber ich hatte die Motivation nicht im Herzen. Aber da an diesem Abend, als ich das erkannte, da kam eine Motivation in mein Herz und ich fühlte mich im siebten Himmel und ich fühlte mich Gott so nah. Und seit der Zeit hatte ich dann versucht, das Gesetz Gottes aus eigener Kraft zu halten. Ich hatte die Information nicht, dass ich sie nicht halten kann. Aber ich habe versucht, die Gebote zu halten und bin gescheitert. Habe kläglich versagt. in jeder Hinsicht. Und so, aber das hat mir dann gestern doch so gut gefallen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist die richtige Einstellung, Bruder. Nimm sie nicht an, bloß weil ich davon spreche. Nimm sie nicht an, bloß weil irgendjemand. Lass dich vom Herrn leiten. Allein der Geist des Herrn kann dich sowieso in Wahrheit führen. Ich kann das nicht tun. Und kein Mensch kann das tun. Ich bin zwar überzeugt, dass die Dreieinigkeit eine falsche Lehre ist, aber das musst du wissen. Und da hat er den Herrn wieder gelobt, dass ich ganz, ganz anders reden würde als die anderen, die immer versuchen, das so aufzudrängen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht versucht, vielleicht diese Botschaft aufzudrängen, aber ich war sehr extrem darin, in der Verkündigung. Und einerseits muss diese Botschaft doch klar den Menschen gesagt werden. Denn nur durch die Liebe Gottes, durch die Offenbarung der Liebe Gottes, Schwester White sagt an einer Stelle, dass die Welt eine einzige Sache am nötigsten hat, und das ist die Offenbarung des liebenden Charakters Gottes. Und das ist das, was die Welt nötig hat. Und wo können wir die Liebe Gottes besser erkennen als auf Golgatha? Das ist eine klare Sache. Deswegen weist uns Paulus ständig an in seinem Brief, dass wir auf das Kreuz schauen. Zu Golgatha gehen, sagt Schwester White immer. Geht zum Hügel von Golgatha. Und dort zerbricht der Mensch, wenn er das Kreuz lange genug und ehrlich genug betrachtet. Denn nur durch das Kreuz erkennt er sein eigenes Ich. Und wenn er sich nicht mit dem Kreuz beschäftigt, an einer anderen Stelle sagt Schwester White, über das Kreuz sollten wir täglich eine Stunde oder mehrere Stunden nachdenken. Das ist interessant. Wer hat das von euch schon mal getan? Es gab Zeiten, in denen ich mich mal hingesetzt habe und wirklich nichts anderes getan habe, als nur stundenlang darüber nachzudenken. Aber auf einer täglichen Basis geschieht es bis zum heutigen Tage nicht. Und das ist vielleicht auch dieses Defizit in unserem Leben. Das ist das Problem. Dass wir zwar sagen, ja, in Christus ist die Antwort, aber womit befassen wir uns? Und ich merke, dass wir das so nötig haben, das zu predigen. Gestern hatten wir eine kleine Andacht, gestern Abend, und wir haben gelesen aus Wirken der Apostel, wo Schwester White beschreibt, diese Passage, wo Paulus davon spricht, von den Athleten der Olympiade. Und er spricht von diesen Läufern. Und dann erklärt Schwester White, was die für ein Training hinter sich haben mussten, um da überhaupt teilnehmen zu können und so weiter. Und die mussten alles ablegen, was damit nicht zu vereinbaren war. Alles, was ihrem Körper schädlich war oder geschadet hat oder sie hätte behindern können, um den Siegespreis zu erlangen. Und dann erklärt Schwester White, dass es im Glaubensleben anders ist. Denn da läuft einer. Und das ist auch interessant, da haben wir dann die Frage gestellt. Denn Paulus sagt, alle laufen, aber nur einer erhält den Siegespreis. Und dann sagt Schwester White, aber so ist es nicht im Glaubensleben. Denn im Glaubensleben laufen alle und alle haben die Möglichkeit zu siegen. Aber interessant ist, wenn wir es etwas anders betrachten, ist es genauso wahr im Glaubensleben, dass nur ein einziger den Siegespreis erhält. Und das ist Christus. Das ist Christus allein. Christus hat den Siegespreis bereits für uns errungen, deswegen ist für uns der Kampf vorbei. Wir laufen nicht mehr so, wie sie damals gelaufen sind und haben versucht, den Siegespreis zu erlangen, sondern wir haben bereits den Siegespreis. Nur, jetzt sieht unser Lauf etwas anders aus. Unser Lauf ist jetzt nicht mehr, um den Siegespreis zu erlangen, sondern unser Lauf ist, den Siegespreis zu behalten, den wir bereits in Christus haben. Das ist interessant, den Siegespreis zu behalten. Deswegen heißt es in der Offenbarung, behalte deine Krone, bis ich komme. Das ist interessant, denn wir haben bereits den Sieg. Nur viele von uns wissen das nicht. Und diesen Sieg festzuhalten, kostet aber sehr, sehr viel. Nämlich unser Alles. Es kostet alles, was wir haben. Und jede noch so kleine Regung in unserem Herzen muss geprüft werden und auf die Goldwaage gelegt werden, vor dem Altar Gottes. Jede noch so kleine Regung in unserem Herzen. Aber wie oft lassen wir uns von unseren eigenen Gefühlen leiten? Und wir lassen uns mitreißen durch unser eigenes Ich. Aber sabbats kommen wir in die Gemeinde und wir haben keine Probleme. Das ist nicht Christsein. Das ist ein ein krankes Christsein und davon möchte uns Christus befreien. Ich hoffe, dass wir alle dorthin gelangen, dass wir, und das ist auch dieser Heiligungsprozess, in dem uns, wir haben letztes Mal am Dienstag gesagt, dass Gott uns zwei Dinge, Martin, du warst nicht dabei und Brigitte war auch nicht dabei, vielleicht können wir das mal kurz wiederholen, denn es ist sehr, sehr wichtig. Die Heiligung ist eine Sache, was bedeutet Heiligung? Heiligung ist ein Absondern für einen heiligen Zweck. Was ist dieser heilige Zweck? Dieser heilige Zweck ist die Anbetung Gottes, ist das Leben für Gott, ist das Leben in Gott. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe für Gott. Das ist diese Absonderung. Er sondert uns ab, damit wir gänzlich für ihn leben und nichts anderes mehr tun. Nur noch für ihn leben. Egal was, sehr oft habe ich dieses Beispiel gebraucht. Was würde geschehen, wenn ein Engel Besitz ergreifen würde über meinen Körper? Was würde er als erstes tun, nachdem er in der Früh aufsteht? Was würde er tun? Und dann für den Rest des Tages, was würde er den ganzen Tag tun? Er würde nichts anderes tun, als Gott anzubeten. Und wo haben wir den Beweis dafür? Den Beweis haben wir in der Offenbarung, wo wir einen Einblick bekommen darin, was sie den ganzen Tag tun, die Engel. Sie beten den Herrn an und dann fallen sie auf die Knie und legen ihre Kronen ihm zu Füßen und dann beten sie ihn an. Und dann stehen sie wieder auf und dann singen sie ein Loblied und dann kriegen sie sich wieder hin. Nicht weil es ein Programm ist, nicht weil irgendein Dirigent dort steht und sagt, so jetzt knien wir uns nieder und sprechen ein Gebet oder so jetzt stehen wir auf und singen, so wie es bei uns manchmal der Fall ist oder eigentlich jeden Sabbat der Fall ist. Ordnung muss sein, keine Frage. Aber es ist etwas anderes, was diese Engel treibt. Es ist nicht die Ordnung, wo ein Mensch sagt, so jetzt müssen wir das tun und wir müssen das tun. Und sehr oft sehen wir das ganz stark, wenn wir auf so Seminaren sind oder so Bibelwochen. Da sehen wir dann, wie viel Unruhe manchmal entstehen kann. Und das ist einfach, weil die Menschen so auf einem verschiedenen Glaubenslevel, Glaubensniveau sind. Und der eine hält es für wichtig, der andere fühlt sich hingezogen, aber der andere hinter ihm hält es überhaupt nicht für wichtig, jetzt zu singen, mitzusingen oder anzubeten, sondern er spricht gerade mit seinem Nachbarn und stört dadurch. Und der sich konzentrieren möchte, verliert dann die Geduld und dann dreht er sich um. Er kann das nicht mehr, er möchte beim Herrn sein und dann sieht man so verschiedene Reaktionen. Aber es ist sehr selten der Fall, dass alle Geschwister mal auf einem Niveau sind und es ist mir bewusst, dass wir auch nicht unbedingt alle auf demselben Niveau sind. Aber eins müssen wir alle gleich in unserem Herzen haben. Und das ist Christus und das ist die Motivation, ihn in jeder Sekunde anzubeten. Und unseren Vater durch ihn zu loben. Das sollte im Herzen eines jeden Einzelnen von uns sein. Und wie oft werden wir abgelenkt und wir sprechen über diese Dinge und jene Dinge. Aber ich sage es euch, mein Herz sehnt sich danach, nach wenigstens einem Sabbat, wo ich persönlich nichts anderes im Kopf habe. Und das ist hart, denn mein eigenes Ich ist ständig da und lenkt mich ständig ab. Wenn ich jetzt abgelenkt werde, bedeutet das nicht, dass ich Christus verloren habe. Es bedeutet, dass ich in dem Moment keine Frucht bringe. Aber wenn ich darin verweile, in dem Moment ist Christus raus aus mir. Wenn ich darin verweile, wenn der Geist wiederkommt und mir bewusst macht, du hast dich ablenken lassen, darf ich nicht darin verharren, sondern muss mich sofort wieder zum Heiland zurückwenden. Aber das ist der einzige Schlüssel und dahin muss uns Christus bringen, bevor die Zeit der Trübsal kommt. Denn wir müssen davor den Weg der Heiligung gegangen sein. Also es ist eine Sache, sofort in dem Augenblick, wenn Christus in mein Leben kommt, bin ich geheiligt. Warum? Weil ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass Christus überhaupt in mein Leben kommt. Wenn er aber in mir ist, dann bin ich heilig in dem Herrn. Ich bin vollkommen und ich bin gerecht in dem Herrn. Das dürfen wir niemals vermischen mit anderen Dingen. Jetzt kommt aber der zweite Schritt und das ist, wie Bruder Jean immer zu sagen pflegte, das ist die Schule Christi. Das ist die Schule des Geistes. Und da möchte uns Christus hindurchführen, durch diese Schule. Und das ist diese Schule der Heiligung. Der fortwährenden Heiligung. Denn die Heiligung, die ich heute vom Herrn empfange, in dem Moment, wenn ich mich für den Herrn entscheide, werde ich heilig, sofort, in diesem Augenblick bin ich geheiligt. Warum? Weil Christus kein Knecht der Sünde ist. Und ich muss das immer wieder betonen. Diejenigen, die dagegen sprechen und sagen, du bist doch nicht in dem Moment heilig, die haben ein Problem. Sie glauben nicht, dass Christus in ihnen wohnt. Das ist das Einzige. Sie glauben nicht, dass sie gestorben sind, und in dem Moment sind sie es auch nicht. Und sie glauben nicht, dass Christus wirklich, buchstäblich, tatsächlich in ihnen wohnt und sie erfüllt. Vollkommen erfüllt mit seiner ganzen Gottesfülle. Sie glauben das nicht und deswegen sagen sie, das stimmt doch nicht. Und jetzt versuchen sie, sich ihren Weg zu bahnen, selbst Richtung Christus zu bahnen. Und das ist so ein beschwerlicher und harter Weg, sodass die meisten aufgeben und nicht mehr weitermachen. Und diejenigen, die nicht aufgeben, die überzeugen sich dann irgendwann selbst, dass ihre Taten sie heilig machen. Aber das ist Dummheit. Das hat nie funktioniert. So, und jetzt gilt es, in Christus zu bleiben, um den Weg der Heiligung mit ihm zu gehen. Um immer wieder täglich diese Heiligung von ihm zu empfangen. Aber diese Heiligung bleibt nicht auf einer Stufe stehen. Sondern diese Heiligung wächst von Schritt zu Schritt. Von Prüfung zu Prüfung. Der Standard der Heiligkeit. Könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke. Der Standard der Heiligkeit, die Stufe der Heiligkeit wird immer höher gesetzt. Die Latte wird immer höher gesetzt, sagt man beim Sprung, beim Hochsprung. Stabhochsprung und so weiter. Aber je mehr uns der Geist offenbart, desto mehr erkennen wir unser eigenes Ich und desto mehr verlangt der Geist, dass wir unser Alles ihm übergeben und eben diese Dinge, die uns offenbart. Zwei Dinge geschehen dabei. Der Geist geht mit uns den Weg der Heiligung und der Heiland zeigt uns zwei Dinge. Einmal die Verheißungen, haben wir gesagt. Die Verheißungen, die bereits da sind, die uns gehören durch Geburt. Sie gehören uns durch Geburt. Wir dürfen sie beanspruchen. Wir dürfen zum Herrn kommen und sagen, hier steht schwarz auf weiß, das gehört mir. Ich verlange das von dir jetzt. Und der Herr erfreut sich, wenn wir so von ihm Dinge bitten. Denn das bezeugt unseren Glauben. Denn das tut nur der Geist Christi. Denn nur der Geist Christi hat den Glauben, der uns verändert. Und der muss uns diesen Glauben schenken. Aber nur dieser Glaube Jesu kann die Verheißungen Gottes ergreifen. Deswegen brauchen wir den Glauben Jesu. Unser Glaube bedeutet gar nichts. Wenn ein Mensch sagt, ich glaube, was meint er in dem Moment meistens? Er sagt, ich vermute. Ich nehme an, ich denke, muss nicht so sein. Vielleicht ist es so. Das ist der menschliche Glaube. Hast du, wenn jemand fragt zum Beispiel, ist Bruder so und so in dem Zimmer dort drüben, ich suche ihn. Ich glaube schon. Das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, vielleicht. Ja, das ist das Problem. Aber der Glaube Jesu ist ein vollkommenes Vertrauen auf das Wort Gottes. Und dieses Vertrauen hat nur Christus. Und deswegen müssen wir uns dieses Vertrauen schenken lassen. Dieses Vertrauen können wir uns auch nicht aneignen durch Erfahrungen. Sehr wichtig. Viele meinen, je mehr Erfahrungen ich mit dem Herrn mache, ach, wäre ich doch dort gewesen, damals in der Wüste. Aber gleichzeitig sehen sie nicht, was in der Wüste geschah. Wie viele Millionen von Menschen sind da durch die Wüste gelaufen? Aber kein einziger von ihnen hatte den Glauben Jesu. Nicht einer. Außer natürlich Mose, Kaleb und Josua. Und die drei, die gingen, zwei von ihnen. Mose starb dann, aber zwei von ihnen gingen ins verheißene Land ein. Aber es ist interessant, dass der Rest von ihnen den Glauben Jesu überhaupt nicht einmal erkannte. Obwohl sie was sahen, den ganzen Tag über? Die Wunder Gottes. Nur noch die Wunder Gottes, Erfahrung hier, Erfahrung da. Manch einer von uns kann niemals berichten, ich habe den Herrn gesehen in einer Feuersäule. Können wir das sagen? Nein, wir können das nicht sagen. Wir haben ihn nicht mit den Augen in einer Feuersäule gesehen. Vielleicht mit unseren geistlichen Augen oder in einem Traum, den uns der Herr geschenkt hat. Ich glaube, noch nie gesprochen. Ich habe die Wiederkunft des Herrn, ich glaube, viermal geträumt. Und er liegt eine Zeit schon zurück. Aber alle vier Träume waren vom Herrn, das ist klar. Da bin ich mir im Klaren. Und ich sah den Herrn kommen und ich spürte sogar den Wind, ich spürte sogar die Wärme und alles. Das war herrlich. Aber viermal habe ich gesehen, dass der Herr wiederkommt und die Ereignisse davor. Und ich habe sie nie aufgeschrieben. Vielleicht hat deswegen der Herr aufgehört, mir Träume zu zeigen. Weil ich sie dann mit der Zeit jetzt langsam merke, dass ich das vergesse. Vielleicht sollte ich das jetzt noch auf Papier bringen. Denn es war herrlich, es war wundervoll. Es war auch ein persönliches Zeugnis für mich, eine persönliche Stärkung, Ermahnung vielleicht, viele Dinge. Aber was ich sagen will ist, die wenigsten von uns haben das gesehen, was die Israeliten damals gesehen haben. Dennoch haben sie nicht geglaubt. Also Erfahrung bringt uns nicht Vertrauen. Das ist das, was ich sagen möchte. Nicht unbedingt. Kann dazu beitragen. Aber darauf sollten wir uns nie verlassen. Denn die Erfahrung, was haben wir für Erfahrungen in unserem Leben gemacht? Oh, Dinge, die uns gestern noch so wichtig waren, heute sind sie überhaupt nicht mehr wichtig. Oder heute sind sie schon vergessen. Also Erfahrungen sind nicht die besten Mittel, um uns Vertrauen zu schenken. Das kann allein der Herr. Durch die tägliche Verbindung, durch die stündliche Verbindung, sekündliche Verbindung mit ihm, jede Millisekunde sogar, müssen wir mit ihm in Verbindung sein. Ansonsten kommt jetzt ein Gedanke hoch in mir. Ein Gedanke, der aus mir selbst kommt, aus meinem fleischlichen Ich. Gilt es, diesen Gedanken sofort dem Herrn zu übergeben, und damit sind wir bei dem zweiten. Einmal zeigt uns der Geist die Verheißungen, haben wir also gesagt, die uns bereits gehören. Da brauchen wir nur noch die Information. Und sobald wir die Information haben, ergreift der Glaube Jesu in uns diese Verheißung sofort und macht sie uns zu eigen. Das bedeutet, jemand sagt, du bist ein Kind Gottes. Wenn du das noch nie gehört hast, dass ich ein Kind Gottes bin, seit 2000 Jahren, vor 2000 Jahren hat uns unser Vater mit dem Heiland verschmolzen auf dem Kreuz von Golgatha. Und wir haben das Leben Jesu. Und in dem Moment, wo wir das glauben, erhalten wir durch die Neugeburt, praktisch, durch ein praktisches Erlebnis, das Leben Jesu. Auch tatsächlich, so wie es verheißen hat. Wenn es jetzt jemand glaubt, durch den Glauben annimmt, augenblicklich erfährt er die Zeugung von oben. Das haben wir oft genug betont. Also, wir brauchen erstmal Informationen, um überhaupt zu wissen, was muss ich glauben? Oder was muss ich wissen, damit der Glaube Jesu in mir ergreift? Das ist interessant, denn es ist nicht unser Glaube, es ist der Glaube Jesu. Offenbarung 14 bezeugt es ganz klar, Vers 12. Aber die zweite Sache ist, die uns der Geist zeigt, während wir durch diese Schule Christi gehen, ist eben die eigenen Fehler, die wir noch haben, die verborgenen Sünden, sagt man dazu oft. Fehler. Ich sage dazu viel lieber Fehler, obwohl das verborgene Sünden sind. Keine Frage. Es ist Sünde, aber dadurch, dass es verborgen ist, ist sie uns nicht bekannt. Aber selbst davon möchte uns Christus reinigen und muss uns reinigen vor der Trübsalzeit. Denn es darf in uns nichts sein, was die Ströme lebendigen Wassers in uns behindern könnte. Wir haben gesagt, dass wir Ströme lebendigen Wassers in uns haben. Das ist Christus, das ist das Leben Christi in uns. Nicht nur ein Bächlein oder ein Fluss oder ein Strom, sondern Ströme. Es ist so viel, dass es in Überfluss da ist. Und an einer anderen Stelle sagt Christus, dass wir, wenn er uns das Wasser des Lebens gibt, so wird es eine Quelle in uns hervorbringen, und diese Quelle wird ins ewige Leben fließen. Das bedeutet, diese Quelle in uns ist Christus. Und diese Quelle fließt immer, unweigerlich in die Ewigkeit. Denn es besteht immer fort. Aber in dem Moment, wo uns also der Geist Nummer 2 offenbart, und zwar die verborgenen Sünden, die Fehler, die wir noch haben. Wir benutzen ein Wort, oder wir in der Gestik irgendetwas oder in der Mimik, irgendetwas, was dem Geist nicht gefällt, und er zeigt es uns, was mit dem Charakter Gottes nicht vereinbar ist. Oder in unserer Essensgewohnheit oder in unserer Schlafgewohnheit oder was auch immer, wenn wir nicht zeitig genug ins Bett gehen. Und der Herr offenbart es uns und zeigt uns, schau mal, dadurch schadest du dir. Und ich sage, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und ich müsste das ablegen. Ich müsste das dem Herrn übergeben, damit er es von mir nimmt. Und jetzt stehe ich da. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung. Ja, stimmt. Er hat recht. Was mache ich jetzt? Jetzt sagt Christus, gib's mir bitte, schnell, schnell, schnell. Je länger ich jetzt tick, tack, je länger ich jetzt hier bleibe, stehe und überlege, es wäre eigentlich richtig, das dem Herrn zu übergeben. Ja, ich muss es auch tun, ja, ich werde es auch tun. Ich werde es tun, irgendwann. Müsste jetzt sein am besten, ja, aber. Und da machen wir den schweren Fehler. Wenn wir es zugelassen haben, dass wir eine Minute darin verharren oder auch nur eine halbe Minute, stehen wir in Gefahr, sie nie wieder ihm zu übergeben. Wir stehen in Gefahr. Und das ist das große Problem. Also misstraut eurem Herzen, sagt die Schrift. Sofort, wenn der Geist uns diese Dinge offenbart, sollen wir damit zu Christus rennen, so schnell es geht. Auf die Knie vor dem Herrn und sagen, nimm's mir weg. Danke, dass du es mir weggenommen hast. Und glauben, dass er es dir weggenommen hat. Denn sehr oft habe ich, mein Problem war früher, ich habe genauso gebeten. Ich habe sehr oft Zeugnis abgelegt, wie ich früher gebeten habe. Oh Herr, nimm mir diese Sünde. Aber ich bin aufgestanden und was habe ich getan? Ich habe nicht geglaubt, dass er sie mir genommen hat. Er war da und hat gesagt, ja, gib sie mir. Aber ich hab das festgehalten, nimm mir dieses Buch. Als würde ich sagen, nimm mir dieses Buch, wenn es jetzt ein schlechtes Buch wäre. Nimm mir dieses Buch. Gut, und dann gehe ich wieder weg damit. Und er sagt, ja, wenn du es mir nicht gibst, kann ich es nicht nehmen. Also, wenn ich nicht glaube, dass er es mir nehmen kann und jetzt, hier und jetzt genommen hat, dann lebe ich auch nicht in dieser Wahrheit, dass er es mir genommen hat, sondern ich spüre etwas ganz anderes. Ich spüre, dass mich die Sünde immer noch bedrückt. Jetzt macht ein Christ durch den Glauben etwas. Er glaubt und er ignoriert jedes andere Gefühl, das in ihm noch hochkommt. Selbst wenn sich dieselbe Sünde nochmal meldet, er ignoriert es fortan. Er sagt, ich lebe nicht mehr. Ich habe es dem Herrn übergeben. Und dann werdet ihr euch wundern, wie diese Gefühle auf einmal nachlassen. Und sie auf einmal verschwunden sind. Allein durch den Glauben. Nicht aus unserer Leistung. Wir können dazu nichts leisten. Aber eins müssen wir uns ständig für den Herrn entscheiden. Keine Sekunde zulassen, dass uns diese Verheißungen geraubt werden. Durch irgendeinen Fehler, der uns offenbart wird. Also diese zwei Dinge. Und durch diese Schule muss jeder gehen. Denn Christus muss uns befreien von allen Fehlern, diesen verborgenen Sünden, die in uns stecken. Und er will uns befreien. Und das ist der Weg der Heiligung. Aber der Weg der Heiligung ist in diesem Vers, den wir gelesen haben, klar offenbart. Hier heißt es in Kolosser 2, Vers 6 noch einmal, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Das ist der Weg der Heiligung. Viele missverstehen das. Und so gibt es dann solche verschiedene Ansichten. Nein, wir müssen das tun und wir müssen gehorsam sein und wir müssen dies und jenes tun. Selbstverständlich, sei gehorsam. Tu dies, tu das. Aber wenn du nicht glaubst, gefällst du Gott nicht. Denn das ist das Zeugnis der Schrift. Denn es heißt in Hebräer, lesen wir das einmal. In Hebräer. Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es aber, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Unmöglich. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Nun, was für ein Lohn? Jetzt spricht er wieder von Lohn. Paulus hat manchmal so harte Stellen, die so schwer verständlich sind manchmal. Aber er sagt, der zu Gott kommt, der muss glauben, dass Gott dem, der ihn sucht, seinen Lohn gibt. Das ist interessant. Aber von welchem Lohn spricht er hier? Von dem Lohn des Glaubens. Danke. Vom Lohn des Glaubens. Denn er sagt ganz klar, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Das bedeutet, ohne Glauben bekommst du keinen Lohn. Der Lohn des Glaubens ist aber was? 1. Korinther 1, Vers 30. Lesen wir das. Das ist der Lohn des Glaubens. 1. Korinther 1, Vers 30. Da sagt der Paulus den Korinthern, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist der Lohn des Glaubens. Der Lohn des Glaubens ist also Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Alles. Und diese Dinge, wir wissen, dass diese Dinge nicht getrennt und unabhängig von Christus zu uns kommen, sondern sie kommen als Paket in Christus. Das bedeutet, man könnte diese Geschenke, diese Löhne zusammenfassen unter einem Lohn, unter einem Begriff. Und das ist Christus. Das Leben Jesu. Wir bekommen das Leben Jesu und im Leben Jesu ist all das drin. Und das ist der Lohn des Glaubens. Der Lohn des Glaubens ist die Kindschaft. Die Kindschaft empfängt man, indem man Christus empfängt in das Herz. Denn er ist der Sohn Gottes. Wenn er aber in unseren Herzen lebt, sind wir genauso die Kinder Gottes, weil wir Teilhabe der göttlichen Natur sind durch Christus. So merken wir, wie wunderbar das Evangelium wie eine Kette in sich zusammengreift und plötzlich verstehen wir Dinge, die wir nie verstanden haben oder die uns so unklar waren. Und das bestätigt er auch in Epheser. Wenn wir zu Epheser gehen. Hier ist wieder der Schlüssel. Der Schlüssel dessen, wie wir in Christus bleiben. Epheser 5. Und dort lesen wir ab Vers 26. Um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, sie sind wir, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und das ist interessant. Das ist mit der Zeit, wir haben das schon einmal besprochen gehabt, an einem Dienstag, aber im Gebetskreis, aber das ist interessant, dass hier immer wieder das Bild von der Vereinigung von Mann und Frau gebraucht wird, um die innige Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen aufzuzeigen, die wir durch den Glauben mit ihm haben. Denn wenn wir zurückblicken zu der Schöpfung, auf die Schöpfung, als Adam und Eva geschaffen wurden, ist es wirklich buchstäblich wahr, dass sie ein Fleisch waren. Denn woher kam die Eva? Die kam aus dem Adam, aus der Seite des Adam. Sie sind also ein Fleisch. Und was sagte der Adam daraufhin, als er die Frau sah, als er Eva sah? Der hat sich gewundert, das gibt's doch nicht. Das ist ja ein Teil von mir. Das ist ja mein Fleisch und mein... Das ist interessant. Jetzt verstehen wir einige Dinge. Wir sind also aus Gott geboren. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind aus Gott geboren. Das ist eine Perspektive, wenn wir das betrachten. Und Gott steht da und sagt, siehe, das ist mein Fleisch und mein Blut mit unserer Sprache. Deswegen sagt die Schrift an einer anderen Stelle, denn wir sind Glieder seines Leibes. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Ja, Moment einmal, das ist eine Perspektive. Gibt es da noch eine Niederlage für den Christen? Das ganze Universum kann uns nicht anhaben. Nichts im weiten Universum Gottes, was böse ist, kann dem Menschen, der in Christus ist, jemals etwas anhaben. Keine Macht, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, noch im Meer. Nichts und niemand kann uns etwas anhaben in Christus. Das ist das Wundervolle dabei. Hier bekommen wir Perspektiven. Jetzt, wenn wir das betrachten, die Schöpfung. Eva kam aus dem Adam hervor. Und so sagte Adam, siehe, das ist Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Aber so ist es auch mit uns und Christus. Durch die Neugeburt stehen wir da und sind Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Das ist für die meisten Christen eine Torheit. Das ist eine Torheit. Und sie sagen, du hast doch noch sündiges Fleisch an dir. Es ist hier nicht das Fleisch gemeint, sondern es ist der Geist gemeint. Denn was für ein Leib bekommen wir? Wir bekommen einen geistlichen Leib. Von wem wird der Leib kommen? Von Gott wird er kommen. Aber was für einen Geist haben wir denn? Wessen Sinn haben wir? Wir aber haben, in Philipper sagt Paulus, wir aber haben Christi Sinn. Das ist interessant. Also ist das unsere Gesinnung, unser Geist, das Leben, das in uns ist, ist dieses Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch. Deswegen sagt er in Johannes 6, erklärt er den Jüngern, versteht ihr denn nicht, was ich sage? Das Fleisch ist nicht nütze, der Geist ist, der lebendig macht. Also sprach er ständig vom Fleisch. Er sagte, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat mit mir keine Gemeinschaft. Der bleibt nicht in mir und ich bleibe nicht in ihm. Und die haben gedacht, die haben wieder fleischlich gedacht. Die haben an den Körper gedacht. Aber es hat nichts mit Körper zu tun. Das wird das Himmelreich nie ererben. Sondern es hat mit dem Geist zu tun. Er sprach von dem Geist. Nur er wollte uns eins klar machen. Weil wir verstehen irdische Dinge ganz, ganz besonders gut. Und wir wissen, was ein Leib ist. Und wir wissen, wenn wir ein Stück Fleisch essen vom Huhn oder vom Lamm, die damals wussten das. Sie haben zu Passa immer Lamm gegessen. Auch wenn wir selbst irgendetwas essen, was nichts Tierisches ist. Aber wir wissen, dass das ein Teil von uns wird, ja? Und so sagt er, so wahr das in euren Leib hineingeht, so wohne ich in euch. Und zwar in unserem Geist. Das ist der Ort, wo er wohnt. Deswegen sagt er, er hat uns ein anderes. Aber wo befindet sich mein Geist? Befindet sich in meinem Körper. Ja, in meinem gefallenen, sündigen Körper. Dort ist der Geist. Der Körper wird nicht erneuert. Das ist nur eine vorübergehende Hülle. Ich weiß, dass es viele... Bitte? Ein Tempel, ja. Und deswegen sollen wir selbst diese vorübergehende Hülle pflegen und hegen, damit der Geist, der in uns wohnt, nicht behindert wird durch diesen ohnehin schon gefallenen Leib, der ohnehin schon gefallen ist. Deswegen sollen wir das Beste unserem Körper geben, was wir nur können, damit wir diesen Fluss des Lebens in uns nicht behindern, dadurch, dass wir unseren Körper krank machen, der ohnehin schon krank ist. So verstehen wir, wie die Gemeinschaft ist. Und wenn wir hier weiterlesen in Epheser, wo es dann hier heißt, Vers 28 noch einmal, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigen Fleisch gehasst. Indem ein Mann seine Frau liebt, liebt er sein eigenes Fleisch. Warum? Weil die Frau kommt aus dem Mann. Und sie sind ein Fleisch. Aber es ist interessant, was er jetzt sagt. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, sagt er. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Deswegen, weil sie ein Fleisch sind, eine Einheit sind, wenn ich meine Frau hassen würde, das bedeutet, ich würde mich selbst hassen. Das ist das große Problem. Und zwar wirklich im Buchstäblich, tatsächlich, denn meine Frau ist ein Fleisch mit mir. Das ist das Wichtige. Und jetzt heißt es weiter, dieses Geheimnis ist groß. Was für ein Geheimnis ist groß? Wie Mann und Frau ein Fleisch werden? Das kann uns jeder Biologe sagen. Selbst Kinder können uns das sagen. Das ist kein Geheimnis. Aber was meint er hier? Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Was? Die Vereinigung von Mann und Frau. Sie sind ein Fleisch. Aber was möchte er uns dadurch sagen? Wie die Frau aus dem Manne kommt, so kommen wir durch die Neugeburt aus Christus. Wir sind aus Gott geboren. Wir sind eine Einheit mit ihm. Fortan, wenn er sich bewegt, bewege ich mich. Das ist die wunderschöne Perspektive, die jeder Christ erhält, der in Christus ist und diese Dinge versteht. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Davor sagt er eben, dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und das ist auch der Schlüssel dazu, wie wir in Christus bleiben. Indem wir stets all unsere Gesinnung auf ihn ausrichten und uns bewusst für ihn entscheiden. Gegen die Welt. Und diese Entscheidung nimmt uns Gott nie ab. Er wird uns bis zum Schluss diese Entscheidung nicht abnehmen, denn ansonsten würde er uns zwingen. Also, diese täglich kleinen Entscheidungen. Rege ich mich jetzt auf, weil mich jemand provoziert? esse ich jetzt dies oder das, was mir schädlich ist? Schaue ich mir etwas an, was mich ablenkt von Christus? All diese kleinen Entscheidungen, die mögen manchmal sehr, sehr klein sein. Aber die entscheiden darüber, ob wir in der Heiligung vorwärts gehen oder nicht. Und das ist der Punkt. Dazu hat mich der Geist gedrängt. Ich hatte eigentlich für den heutigen Tag nichts geplant. Aber ich habe gespürt schon seit 2 Tagen, der Herr möchte, dass ich darüber spreche. Und ich sagte dem Herrn, aber ich habe doch so viel jetzt zu tun gehabt und ich habe mich eigentlich gar nicht vorbereitet darauf. Und dann sagte er zu mir, ich habe keine Angst, ich spreche schon die Worte, die wichtig sind. Und ich sagte, oh, gut, oh Herr, ich weiß, du sprichst die Worte immer, aber dennoch möchte ich mich vorbereiten. Und so habe ich versucht, aber es ist nicht draus geworden. Ich habe dies gelesen, dann habe ich etwas anderes gelesen. Das hat meine Aufmerksamkeit so ergriffen, dass ich von etwas anderem gelesen hatte. Das war auch wunderschön, aber nicht darüber. Und heute Morgen hatte ich mir eigentlich 2 Dinge vorbereitet. Ich wollte daraus einige sehr gute Stellen lesen, die wir vielleicht jetzt noch nachholen können, die restlichen 15 Minuten. Aber dennoch, als ich auch hier war und raufkam, da sagte mir der Geist, sprech darüber, wie bleibe ich im Herrn. Denn das haben wir am nötigsten. Wir haben jetzt gehört, Buße ist das Erste. Christus zeigt uns unser eigenes Ich, wir zerbrechen vor ihm. Es geschieht eine göttlich gewirkte Buße in mir. Eine gottgewirkte Buße in meinem Herzen, eine Abkehr vom eigenen Ich. Ich wende mich zum Herrn. In dem Moment entsteht sofort die Neugeburt, die Zeugung von oben. Christus lebt in mir. Aber jetzt, was habe ich jetzt nötig? Ich bin geheiligt, gerechtfertigt und vollkommen. Aber was habe ich jetzt nötig? Diese Gerechtigkeit, Vollkommenheit und Heiligung zu behalten, zu bewahren durch den Glauben. Das habe ich nötig. Und das haben wir alle so sehr nötig, dass wir das bewahren. Und so lesen wir in Kolosser noch. Kolosser habe ich noch einiges gesehen, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Kolosser 1, Vers 22 lesen wir noch davor. Ab Vers 21, damit der Kontext klar ist. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Wann hat er uns versöhnt? Als er starb, durch seinen Tod. Und wann geschah das? Vor wie vielen Jahren? Vor ungefähr 2000 Jahren geschah das. Nun, das ist interessant. Vor 2000 Jahren hat er uns versöhnt durch seinen Tod. Ja? Er hat uns versöhnt durch seinen Tod. Das bedeutet, ich muss nicht mehr irgendwie um die Versöhnung kämpfen, mich ins Reine zu bringen mit Gott. Er hat uns bereits versöhnt mit Gott. Wie viele Religionen versuchen durch Eigenleistung, durch religiöse Spitzenleistung, sich diese Versöhnung zu erwirken mit Gott. Aber wir wissen, wir sind bereits versöhnt mit Christus und mit Gott. Vor 2000 Jahren. Wir sind versöhnt mit Gott durch Christus. Hat er uns versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Das ist die Aufgabe Christi. Uns vor Gott zu stellen, makellos, heilig und untadelig. Nun, wenn wir jetzt rübergehen zu Kapitel 2, Vers 12, ja, Vers 7 noch. Es sind so viele wunderschöne Verse, die uns stärken im Glauben. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet. Das ist der Schlüssel. Seid in ihm, in Christus, verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Suchen wir die Fülle? Wir suchen die Fülle der Gottheit? Die gibt es nur in Christus. Also schaut auf Christus und so erhaltet ihr diese Fülle als Geschenk. Täglich, die brauchen wir täglich. Die Entscheidung heute reicht mir nicht für morgen. Morgen muss ich mich wieder für den Herrn entscheiden. Und das ist der Heiligungsweg. Deswegen sagt Schwester White, Heiligung ist ein Lebenswert. Nicht weil Christus mich heute 10% heilig, morgen 20% heilig und irgendwann am Ende meines Lebens 100% heilig machen. Nein, sondern weil ich diese vollkommene, 100%ige Heiligung jeden Tag von ihm erfahren muss, von ihm erhalten muss als ein Geschenk. Deswegen wird das mein ganzes Leben lang anhalten und andauern. Und ich denke, wenn viele Geschwister, die im Moment noch gegen die Botschaft sind, wenn sie das so klar und deutlich hören, dann denke ich, werden viele Missverständnisse geklärt sein in ihren Köpfen und sie können sich mit uns mitfreuen. Hoffentlich, beten wir darum. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wie kann auch ein Mensch denken, dass er zwar Christus in sich hat, aber noch nicht ganz heilig ist? Das ist eine extreme Irrlehre. Satan möchte, dass wir das glauben. Daraus kommt auch diese Aussage des Bruders. Ist Christus genug? Nein, er ist nicht genug. Er ist nicht genug. Christus ist nicht ausreichend für mich. Das ist so wie Gott zu sagen, ja, Gott weiß, ich schätze schon, was du getan hast, aber ich sage dir, wenn ich nichts tue, Gott, dann wirst du in mir nie das vollbringen können. Also ich muss etwas tun. Und dann sind einige da und dann sagen sie, ja, was kann es sein? Ich kann die Gebote nicht halten. Gut, weil es sticht zu sehr aus der Bibel in ihre Augen. Sie können also nicht sich überwinden und sagen, ich muss die Gebote halten, weil sie sehen ganz klar, ein Mensch kann die Gebote nicht halten. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott. Denn das Fleisch ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn es vermag es auch nicht, heißt es. Und dem stimmen alle zu, gezwungenermaßen. Gut, fein, ich kann die Gebote nicht halten. Aber was kann ich tun, was kann ich tun? Und dann sagen sie, ich kann gehorsam sein. Gehorsam ist das, was der Herr von mir möchte. Gehorsam sein. Können wir gehorsam sein? Versuch doch nur einen Tag etwas zu halten, auch nur ein einziges Gebot. Und schau, wie du scheiterst. Und wenn du nicht merkst, dass du scheiterst, wenn du es aus eigener Kraft versuchst zu halten, gehorsam zu sein, aus eigener Kraft, dann hast du vielleicht noch nie die Bergpredigt richtig gelesen. Wer die Bergpredigt liest, für den bleibt nie mehr eine Frage offen. Kann ich das Gesetz halten aus eigener Kraft oder kann ich es nicht halten? Gut, wer die Bergpredigt liest und versteht, muss ich hinzufügen, denn viele lesen die Bergpredigt. Aber wir müssen sie verstehen. Wenn wir sie im biblischen Sinne verstehen, in dem Moment gibt es keine Frage mehr. Kann ich die Gebote halten? Kann ich so aus eigener Kraft so sein, wie Christus den Christen in der Bergpredigt darstellt? Dann merken wir sehr schnell, oh, wie weit entfernt ich doch bin. Wie die Sterne entfernt sind voneinander und von der Erde. So weit entfernt bin ich von Christus und von der Bergpredigt in meinem Herzen. So, Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, die nicht äußerlich mit eigenen Werken getan wird, die kein Mensch tut. Das ist auch wichtig. Wie oft sind Geschwister immer noch in diesem Fahrwasser? Sie haben nicht unbedingt mit der Beschneidung Probleme, aber dann gibt es andere Dinge, die sie versuchen zu tun und versuchen zu tun und versuchen zu tun. Und erhoffen sich dabei irgendetwas. Wenn ich das und das tue, dann segnet mich Gott. Das war im Alten Testament so. Das war der Weg unter dem Gesetz, durch den uns Gott klar machen wollte, sieh das doch mal. Wenn du das äußerlich tust, segne ich dich. Aber wenn du begreifst dadurch, dass du durch das äußerliche Tun Segnungen bekommst, wenn du dadurch begreifst, dass auf dem geistlichen Gebiet, genauso wenn du glaubst, ich dir ewiges Leben gebe, dann bist du gerettet. Und das wollte er ihnen nur durch diese Schule klar machen. Er hat ihnen also ein Gesetz gegeben, unter dem Gesetz verwahrt, verschlossen, sagt Paulus. Und das Gesetz hat ihnen gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Also haben sie peinlich genau äußerlich darauf geachtet, oh, nicht einmal eine Frau anzusehen. Und Gott hat sie gesegnet, damit sie erkennen die Wahrheit. Aber sie konnten das nicht erkennen. Und so musste Christus kommen. Oder sehr wenige konnten das erkennen, dass das Gesetz eigentlich zu unserem Lebensstil werden muss. Aber dadurch, dass ich wegschaue, ändert sich mein Lebensstil nicht. Denn in meinem Geist gehen immer noch Gedanken vor. Oder ich bin ein Kleptoman und ich enthalte mich und ich gehe durch das Geschäft und ich kann und ich zwinge mich nichts zu nehmen und ich gehe durch und dann komme ich raus und, oh, aber mein Herz ist nicht dadurch nicht geändert. Ich bin immer noch derselbe Dieb. Das hat nichts gebracht. Ich habe mich nur selbst diszipliniert und habe meine Hände zusammen, aber mit einem großen Kampf. Aber mein Herz ist immer noch nicht gereinigt. Und das ist das große Problem. So. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich eures fleischlichen Wesens ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Das ist die Neugeburt. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid auch ihr auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, Wenn es heißt hier, mit ihm sind wir auferstanden, wann? Vor 2000 Jahren. Denn sein Leben ist vor 2000 Jahren auferstanden. Aber vor 2000 Jahren wurde die Menschlichkeit verbunden, vereint, verschmolzen mit Christus. Und die ganze Menschheit ist in Christus. Jeder, der das erkennt und glaubt, aktiviert die Position, die er bereits seit 2000 Jahren in Christus besitzt. Die Stellung, diesen Platz, den er in Christus hat. Jeder Mensch hat einen Platz in Christus. Wer aber das nicht glaubt, in dem wird es auch nicht zur Realität. Der aktiviert nicht diese bereits geschehene Heilstatsache, die bereits vor seinen Augen ist. Aktiviert es in seinem Leben nicht. Denn nur der Glaube kann das aktivieren. In dem Moment erfährst du es praktisch. Bislang hast du es theoretisch gehört, Christus, wenn zum Beispiel Missionare in diese entlegenen Gebiete gehen und sie missionieren bei Eingeborenen, und sie sagen dem Eingeborenen, Christus hat dich erlöst von deinen Sünden. Er vergibt dir alle Sünden und er hat dich gereinigt. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du zum Kind Gottes. Und es berührt sein Herz. Und der Eingeborene sagt, ach, das ist ja mal eine tolle Information. Das nützt ihm erstmal gar nichts. Er hat es jetzt gehört. Es nützt schon was, dass er das erstmal gehört hat. Und gut, dass er es gehört hat, sonst kann er sich nicht entscheiden. Auch wenn er jetzt nicht etwas tut, nämlich glaubt, dann nützt es ihm gar nichts. Dann bleibt es nur eine Information, die er mit ins Grab nimmt. Aber in dem Moment, wo dieser Eingeborene anfängt zu glauben, in dem Moment geschieht sofort die Zeugung von oben und Christus lebt praktisch der Erfahrung nach in ihm. Der Erfahrung nach. Es ist also eine praktische Erfahrung. Dann heißt es, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Also aus der Kraft Gottes. Was ist also die Neugeburt? Ein Schöpfungsakt durch das schöpferische Wort Gottes. Nicht, was du dir aneignest durch deine tollen Werke. Nein, sondern das ist ein Schöpfungsakt Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das fügt er noch hinzu, denn es ist genau dieselbe Macht. Wodurch ist Christus denn auferstanden? Viele sagen, durch diese Irrlehre der Dreieinigkeit kommen dann viele dorthin zu dem Punkt und sagen, er hat sich selbst auferweckt. Das ist das riesige Problem. Er hat sich nicht selbst auferweckt, sondern der Vater hat ihn auferweckt durch sein schöpferisches Wort. Er musste natürlich nur das Leben, das in Christus war, einfach nur zu sich selbst zurückrufen. Und Christus stand zu dem Leben auf, das in ihm bereits war. Zum ewigen Leben, das in ihm war, kam er hervor zu dem Leben. Schwester Weiß sagt das. Viele haben Probleme damit. Aber wir werden genauso zu dem Leben hervorkommen, das in uns ist. Aber wer nicht glaubt, dass Christus in mir lebt, glaubt ihr dann auch, dass ich zu dem Leben auferstehen werde? Nein, sie haben Probleme damit und so streiten sie das ab und machen Schwester Weiß zunichte. Aber dann sagen sie, wir heben Schwester Weiß eigentlich hervor und wir geben Schwester Weiß die richtige Position. Aber das tun sie nicht, sondern alles, was ihnen nicht in den Kram passt, das schmeißen sie weg und das ist diese große Gefahr. Wie oft habe ich einige Geschwister gewarnt davor? Tut das ja nicht, bloß weil ihr mit eurem mickrigen Verstand das nicht begreifen könnt. Mit eurem kleinen mickrigen Verstand, den ich genauso habe ohne den Geist Gottes. Ich kann überhaupt nichts begreifen ohne den Geist Gottes. Deswegen hütet euch davor, etwas zu sagen, das ist gefälscht oder das ist dies oder das ist jenes. Nur weil ich es nicht verstehe. Zu wem mache ich mich dann in dem Moment? Ich mache mich zu Gott selbst. Ich mache mich zum Richter, zum König und zu dem, der alle Entscheidungen trifft. Nur weil ich es nicht begreife. Das ist etwas Schreckliches. Das sollten wir nie tun. Und dann Vers 13. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Hier wird es nochmal betont. Paulus hat sehr viel Wert drauf gelegt. Er sagt, er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden, die in einem Zustand des Todes waren. Denn Leben war nicht in euch, denn Gott, ihr wart nicht von neuem geboren. Und das ewige Leben war nicht in euch, nämlich Christus. Ihr wart in einem Zustand des Todes. Also sagt er, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Ohne die Neugeburt, nicht von neuem geboren. Und hat uns vergeben alle Sünden. Welch eine wundervolle Verheißung. Aber wem vergibt er nur die Sünden? Die gestorben sind. die tot sind, und davon hat er gesprochen, er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Wir sind also gestorben, wir haben unser totes Leben abgegeben, das bereits tot war. Das tote Leben haben wir einfach Christus übergeben. Und er gibt uns dafür ewiges Leben, das lebendig ist. Ach, das ist ja wundervoll. Diesen Tausch macht jeder gern, der das begriffen hat. So, und das, da möchten wir jetzt auch dann abschließen. Und den Herrn loben, dass er uns so klar immer wieder weiterführt und auch unseren Mitmenschen klar macht, wie deutlich das Evangelium ist. Man braucht nicht im Dunkeln zu sein, man braucht über die Heiligung und den Weg der Heiligung nicht zu rätseln, sondern die Schrift hat uns ausreichend offenbart, dass jeder klar erkennen kann, was der Weg der Heiligung ist. Der Weg der Heiligung ist abschließend zusammengefasst also nicht durch Eigenleistung, durch religiöse Spitzenleistung irgendetwas zu bewirken oder gar Gehorsam in meinem eigenen Leben zu bewirken, denn das kann ich nicht. Es gibt keinen Gehorsam in einem absolut schlechten, von Adam her stammenden, abgefallenen Menschen. Das gibt es nicht. Der hat keinen Gehorsam in sich. Der kann noch so produzieren, was er möchte. Es wird nur Sünde dabei rauskommen. Also wunderbar, wenn wir das erkannt haben. So hören wir auf. Wenn wir das erkannt haben, dann hören wir auf, aus eigener Leistung irgendetwas bewirken zu wollen. Und rennen zu Christus und bekommen seinen Glauben, bekommen sein Vertrauen auf das Wort Gottes. Wir bekommen sein Leben und damit Heiligung, Gerechtigkeit, Vollkommenheit. Weisheit, Erkenntnis, Erlösung. Alles ist in Christus. Also hören wir auf, etwas nachzujagen, was bereits vor uns auf einem silbernen Tablett präsentiert wird. Wir springen ständig der Heiligung nach, obwohl das als Geschenk uns überreicht wird. Das Einzige, was wir zu leisten haben, und das betone ich noch einmal, ist, dass wir täglich unser eigenes Ich ihm übergeben und ständig auf Christus schauen. Wer nicht auf Christus schaut, hat keine, der geht in der Heiligung auch nicht vorwärts. Denn er empfängt in dem Moment, was die Welt zu bieten hat und nicht, was Christus zu bieten hat, nämlich die Heiligung, ohne die niemand des Himmelreichs sehen wird. So sehen wir, wie wichtig es ist, womit wir uns beschäftigen. Wir sollen uns beschäftigen mit Christus allein. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Und ich bete darum. Und ich bitte euch auch, betet für jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne für den anderen. Dass wir unsere Augen nie von Christus verlieren. Man könnte dazu noch sehr viel sagen. Aber wir schließen jetzt ab und dann können wir noch Gespräche führen, wenn ihr möchtet. Der Herr segne uns alle. Amen.
Amen.